sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 136. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wie immer ist mit dabei der liebe Wolf.
Mahlzeit.
Und wir haben heute so einige interessante Spiele dabei. Wir haben unter anderem ein nun feststehendes Finale. Dazu werden wir gleich sprechen. Wir haben ein bisschen Tabula Rasa, könnte man platt sagen. Und dann gab es die ein oder andere Partie, wo man mit dem Ende gar nicht so rechnete. Darum wird es in der heutigen Folge gehen. Und wir steigen direkt ein. Das Finale steht vor der Tür. Von der ersten Saison der USL Super League. Wir waren jetzt im Halbfinale und ein Favorit hat sich durchgesetzt, ein anderer Favorit nicht. Die Partie zwischen Tampa Bay Sun und Dallas Trinity war schon, ich glaube, am Wochenende gewesen, oder? Das ist schon ein paar Tage her. Und dort setzte sich Tampa Bay Sun durch mit 2-1. Sie stehen jetzt also im Finale, was am kommenden Wochenende stattfinden wird. Und dann gab es ja noch eine zweite Partie, nämlich Carolina gegen Fort Lauderdale. Und über diese Partie werden wir sprechen. Wir können es ja schon anteasern. Die war überraschend. Ziemlich. Was auffällt, ist, dass weniger Qualität in dieser Partie war, beziehungsweise weniger Spannendes in dieser Partie war, als man es eigentlich gehofft oder erwartet hätte. Weshalb, man könnte es fast böse sagen, es in der ersten Halbzeit quasi gar keine Highlights gibt. Oder würdest du es anders sehen?
Nee, also ich habe, glaube ich, aus der Partie einen recht guten Schuss von der Keeperin von, ich meine, Fort Lauderdale, den sie in der 42. über die Latte Finger tippen konnte. Aber ansonsten war da jetzt nicht wirklich viel in der ersten Halbzeit.
Dafür geht dann die zweite Halbzeit durchaus interessant los. Und dort ist es in der 55. Minute. Da wird der Ball an der Strafraumgrenze ziemlich gut, ziemlich überdacht, weiter gepasst. Zwei Passstationen sind es. Letztendlich noch einmal ein kurzer Pass. Wie gesagt, einfach nur an der Strafraumgrenze entlang. Und Catherine Gonzalez ist diejenige, die den Ball bekommt und genug Platz hat, keine Gegnerin um sich herum hat und deswegen ordentlich abziehen kann und oben links versinkt, sodass in dem Fall Carolina führt mit 1-0.
Die Führung hielt allerdings gerade mal 14 Minuten, denn Lockley, die Spielerin von Fort Lauderdale, kriegt einen perfekten Pass durch die Schnittstelle zugeschoben, sodass sie ganz alleine auf den Strafraum von Carolina zurennen kann. Sie bekommt von 2-3 Spielerinnen Begleitschutz, die ihr quasi hinterher rennen, aber ansonsten nicht eingreifen. Sie sieht, dass die Keeperin zu weit draußen ist, also schon eher beim Mittelpunkt rumrennt, als auf der Torlinie zu stehen, und schafft es daher, den Ball mit recht viel Schmackes unten links reinzuhauen. War ein gutes Törchen von ihr, eine gute Konterchance, aber halt, wie gesagt, am Ende auch ein bisschen zu einfach, fand ich. Aber so, unterm Strich, Ausgleich für die Damen von Fort Lauderdale und alles wieder offen.
Und es wurde sehr offen, weil es ging natürlich in die Verlängerung. Und selbst in der Verlängerung gab es jetzt nicht so wahnsinnig viele Chancen für beide Teams. Es gab, man könnte sogar fast sagen, es gab mehr Chancen für Fort Lauderdale in der Verlängerung. Darunter gab es auch ein Abseitstor, was durchaus auch gebbar ist. Also das sieht tatsächlich sehr nach Abseits aus, von daher völlig in Ordnung. Die Spielerinnen hatten auch gar nicht groß protestiert. Und es fällt ein einziges Tor. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Team? Und man kann es anhand des Teasers ja schon sich denken, das Tor ist für Fort Lauderdale. Und sie haben es richtig spannend gemacht, weil sie haben bis zur 120. Minute gewartet. Und in dem Fall ist es quasi eigentlich nur eine Kopie von den beiden Toren zuvor, dem aberkannten Tor und dem anerkannten Tor. Es gibt wieder einen langen Ball nach vorn. Und in dem Fall ist es wieder, surprise, Lockley. Die steht genau da, wo sie stehen soll. und bekommt den Ball, kann dann, ja, sehr schnell den Ball ins Tor chippen und für die eigentlich Tabellenersten Carolina, ganz blöde Situation, weil kurz danach ist Schluss. Das heißt, Fort Lauderdale ist jetzt im Finale. Während Carolina, die, wie eben schon gesagt, die ganze Zeit ja Tabellenerste waren, für die ist jetzt die Saison vorbei. Und man muss aber auch sagen, irgendwie hatte sich das, finde ich, so ein bisschen abgezeichnet. Sie waren in den letzten Wochen, lief es gar nicht mehr so rund. Unter anderem gegen Tampa Bay Sun hatten sie ja nur unentschieden gespielt. Gegen Brooklyn hatten sie zuletzt nur unentschieden gespielt. Und gegen Dallas Trinity hatten sie sogar verloren. Jetzt an der Stelle im Halbfinale zu verlieren, ist natürlich umso bitterer, weil damit ist jetzt die eigentlich wirklich gute erste Saison beendet. Sie werden nicht den Titel bekommen. Jetzt können wir ja fragen, was glaubst du, wer gewinnt das Finale zwischen Tampa Bay und Fort Lauderdale?
Ja, sind zwei sehr gute Mannschaften. Ich fand Tampa über den ganzen Saisonverlauf bisher betrachtet die stabilere Mannschaft von beiden oder die mich mehr überzeugt hat. In letzter Zeit hat man auch von Yasmin Hamid nicht mehr so viel gehört, die ja sonst für Furore bei Fort Lauderdale gesorgt hat. Da das Spiel, ich meine, bei Tampa zu Hause ist, würde ich auf einen kleinen Heimbonus gehen und sage, so mein Bauchgefühl sagt Tampa, wenn sie die Partie wirklich ernst nehmen, so was die Qualität angeht. Wenn ihnen irgendwie die ganze Sache quasi wie auf den Kopf fällt und sie irgendwie nicht in die Partie kommen, dürfte Fort Lauderdale einen recht entspannten Tag haben. Aber so bei einer quasi vernünftigen Leistung beider Mannschaften gehe ich eher Richtung Tampa Bay.
Allerdings, Fort Lauderdale hat sich auch jetzt von der Auswärtsreise nicht unterkriegen lassen und hat ja sogar den Tabellenersten geschlagen, was definitiv auch für die Mentalität von Fort Lauderdale spricht. Interessant ist auch, beide Teams sind jetzt bis dato viermal aufeinander getroffen. Davon gab es drei Unentschieden und lediglich einen Sieg für Tampa Bay. Das war jetzt zuletzt im April gewesen. Davor alle anderen drei Partien jeweils unentschieden mit 1:1 oder 2:2. Ich sag mal, Fort Lauderdale macht das jetzt. Die lassen sich nicht unterkriegen, dass sie auswärts spielen müssen und die holen sich jetzt den Sieg. Quasi der Underdog ist in dem Fall der Stärkere. Das ist ein richtiger Beißer. Dann springen wir jetzt mal in die League One. Da gab es ja recht viele Unentschieden oder nicht so wahnsinnig große Unterscheidungen an Toren. Allerdings gibt es eine Partie, die durchaus interessant ist, nämlich South Georgia Tormenta, die Charlotte Independent zu Gast hatten. Wer war dein Favorit?
Tatsächlich Charlotte. Also nicht, dass Charlotte aktuell irgendwie mega krass wäre, aber bei Tormenta läuft die ganze Saison überhaupt nichts zusammen. Und die waren bis vor dem Spiel sehr weit unten und nach dem Spiel ganz unten. Und daher, ja, ich habe schon irgendwie erwartet, dass Charlotte das irgendwie duselt. Auch wenn ich es eigentlich schade finde für Tormenta, weil ich mag die eigentlich ganz gerne. Aber naja, wenn nicht viel geht und man irgendwie zwei Ameisenhaufen im Stadionumfeld hat, dann verdient man das, glaube ich, am Ende auch nicht, größer zu sein.
Ich glaube, es sind sogar drei Ameisenhaufen. Wir sprechen über die drei Haufen neben dem Stadion bzw. direkt hinter dem Tor. Guckt euch die Highlights an, dann seht ihr, was wir meinen. Wir hatten vor einigen Monaten schon mal über dieses Stadion gesprochen, weil direkt neben dem Stadion ist so ein Wald und hinter dem Tor ist einfach eine recht große Freifläche. Da sind halt zwei Hügelchen, es könnten irgendwie Termiten sein, es könnten einfach nur Baustellenhügel sein. Es sieht ja ein bisschen merkwürdig aus. Also wie so ein kleiner Dorfplatz, fast ein bisschen, nur mit ein paar mehr Zuschauern. Ja, du hast es ja schon ein bisschen angeteasert, in welche Richtung diese Partie gehen wird, weil Tormenta jetzt letzter Platz ist und vielleicht auch gar nicht so unverdient. Aber wir sehen uns mal an, warum. Es fängt sehr, sehr früh schon sehr, sehr blöd an für sie, weil bereits in der fünften Minute bekommen sie einen Elfmeter gegen sich. Und dieser Elfmeter gehört so ein bisschen in die Kategorie Dafür musst du nicht nur ein Kasten Bier mitbringen zum nächsten Training, sondern 5. 2 Spieler von Tormenta. Man befindet sich im Strafraum, rennen beide zum Ball. Der eine schießt und trifft den anderen an der Hand mit dem Ball. Das sieht der Schiedsrichter, beziehungsweise in dem Fall die Schiedsrichterin, und pfeift auf den Elfmeter. Ist halt in der 5. Minute blöd, weil der Ball war dann drin.
Gehe ich mit. Ein bisschen kurios, aber unterm Strich kann man den Elfmeter schon geben. Ja, Stichwort sah ganz gut aus. Mir fiel ansonsten vor der wahrscheinlich wichtigsten Szene des Spiels nur auch ein Freistoß für Tormenta ein, den ich beschreiben könnte. Hattest du noch was, bevor ich dir den jetzt klaue?
Nö.
Juti, es dauerte dann knapp 30 Minuten bis zur Minute 36. Da hatte Tormenta die erste wirklich relativ gute Chance der Partie mit einem Freistoß. Allerdings kann der Keeper Matt Levy im Tor von Charlotte den Ball über die Latte boxen. Und das war es bis auf eine weitere Szene in der zweiten Halbzeit. Eigentlich offensiv von Tormenta. Man hat sie sonst quasi nicht wirklich viel gesehen. Und das fand ich ein bisschen schade, weil du hast jetzt schon nicht den größten Zuschauerzuspruch zu Hause. Meistens kommen halt so 1000 Leute, die gerade auf dem College unterwegs sind. Und dann lieferst du auch nicht wirklich viel ab. Also wir sagen, es wird schwer, mehr Fans ins Stadion zu kriegen, wenn du auch gar nicht gut performst. Und daher, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft und deswegen, Freistoß war nicht schlecht. Keeper macht, was er das machen muss, haut den Ball rüber. Boah, kann man so machen, Tormenta.
Na gut, also wenn das wirklich Termiten oder Ameisenhaufen sind, dann sind da schon mehrere Millionen Zuschauer beim Spiel. Muss man auch anerkennen, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Allerdings, ich würde dir ein kleines bisschen widersprechen. Ich fand schon, dass Tormenta in der ersten Halbzeit, gerade so zwischen der, ich glaube, 15. und zur Halbzeitpause, hatten sie durchaus die ein oder andere Chance. Die sind allerdings immer dann recht knapp am Tor vorbei, darüber gegangen oder wurde eben gehalten, beziehungsweise übers Tor gehoben. Chancen und so ein bisschen der Input dahin war schon da, aber die Ausführung war dann halt bei Weitem nicht ausreichend. Also da war jetzt keine wirklich krassen Chancen, außer die Szene, die du beschrieben hattest. Da muss auf jeden Fall mehr kommen. Ja, und dann gehen wir mal in die Zeit, kurz vor dem Pausenpfiff. Da gibt es eine Situation, in der ein Spieler besonders auffällt. In dem Fall ist es Kessner, der spielt für Tormenta. Und wir befinden uns ja so eigentlich ziemlich deutlich in der Hälfte von Charlotte. Ein Spieler von Charlotte ist am Ball, Kessner will mit dazukommen, will ihm den Ball abnehmen, schubst ihn aber einfach nur um. Der fällt natürlich und Kessner steht mit den Beinen über ihm sozusagen. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch so ein kleines Wortgefecht oder so. Auf jeden Fall will sein Gegenspieler ihn dann am Bein so ein bisschen wegdrücken oder er berührt auf jeden Fall sein Bein. Und Kessner entscheidet sich dann zu einer interessanten Handgebung, nämlich er schlägt ihm einfach ins Gesicht. Direkt neben der Linienrichterin, auch recht nah im Blickfeld der Schiedsrichterin. Die bespricht sich nur kurz mit ihrer Assistentin und gibt dann natürlich die rote Karte, die völlig unumstritten ist. Also das war sehr eindeutig und mehr als dämlich.
Das Beste an dem Tormenta-Spiel war eigentlich noch der Name, weil Kasansu ist zwar sein Nachname, aber er heißt als Vorname Simba. Ja, da hat der Löwe ein bisschen seinen quasi Tier zu wörtlich genommen. Also unfassbar dämliche Aktion. Kann ich nicht mal minimal gut reden. Und so schwächst du dein Team, was ja eh schon nur 1 Zehntel liegt, völlig unnötig. Ja. Aber Stichwort Schwächen und noch Torchancen. In der 76. hatte die Heimmannschaft nochmal eine relativ gute Torchance, als Mason Tunbridge aus recht kurzer Distanz aufs Tor schießen kann. Allerdings auch da hält Matt Levy den Ball und kann ihn zur Seite klären. Aber ja, wie gesagt, das war ein unfassbar dämliches Foul, würde ich es nicht mal nennen. Er hat den Beruf verfehlt. Das sah schon mehr nach MMA aus, denn nach Fußball. Also unfassbar dumme Aktion und für mich einfach auch kein Verständnis. Sorry, also nicht mal ansatzweise.
Die Szene ist auch, also die fängt ja von Anfang an schon dämlich an. Warum schubst er ihn denn? Also warum geht er überhaupt so in die Szene rein? Er schubst seinen Gegenspieler da sehr eindeutig. Heißt also auch, so oder so hätte es an der Stelle einen Freistoß gegeben. Ganz definitiv. Dann steht er da noch eine Weile rum. Klar, sein Gegenspieler berührt ihn am Bein, will ihn da irgendwie wegschieben oder so. Aber also sich dann zu so einer Aktion hinreißen zu lassen, dann drück ihm lieber irgendeinen Spruch rein oder so und geh dann halt weg. Aber so offensichtlich ins Gesicht zu schlagen, ist wirklich unfassbar dämlich. Hast du ansonsten noch etwas in der zweiten Halbzeit oder wollen wir in die Nachspielzeit gehen?
Gehen wir in die Nachspielzeit.
Dort gibt es nämlich, die Szene kann man recht schnell beschreiben, ein sehr schönes Kombinationsspiel von Charlotte. Und letztendlich reicht an der Strafraumgrenze nochmal ein kurzer Pass auf Gar. Und der kann da, weil er Platz hat, weil er keinen Gegenspieler hat, das Tor machen. Sodass es am Ende 2:0 für Charlotte Independence heißt. Und Tormenta, die zu Hause spielen, naja, das Nachsehen haben.
Tormenta, was tut ihr eigentlich beruflich?
Ameisen züchten? Termiten züchten? Also ich befürchte sogar, dass es noch nicht mal Ameisen oder Termitenhaufen sind, weil die würde man wahrscheinlich versuchen zu entfernen, damit sie nicht die ganze Zeit aufs Spielfeld rennen und da irgendwie Schäden anrichten, sodass es wahrscheinlich wirklich nur ganz hässliche Baustellenhügel sind. Nun ja. Wir betrachten aber mal ein klein wenig den Weg von Charlotte Independence. Die hatten jetzt nämlich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ein weiteres Spiel. Sie mussten auswärts reisen erneut und gegen Spokane ran. Und wer ein bisschen die politische Lage in den USA beobachtet hat zuletzt, weiß, es gibt aktuell, LA ist das bekannteste Beispiel, aber auch in anderen Städten gibt es immer mal wieder Demonstrationen. Und eine solche Demonstration hatte jetzt auch Einfluss, indirekt, auf das Spiel von Charlotte Independence, die bei Spokane zu Gast waren. Aber was war denn da los?
Ja, also wie formuliere ich es höflich? In den USA bei Demonstrationen gibt es ja den wunderschönen Begriff, in Anführungszeichen, Crowd-Controlling. Also quasi die Demonstranten und Demonstrationen in den Griff zu bekommen. Und da nutzen Cops ja gewöhnlicherweise drei Sachen, um ein bisschen Ärger zu machen. Tränengas, Rauchbomben und Pfefferspray. Und unweit des One Spokane Stadiums, in dem ja Spokane Velocity und Spokane Zephyr spielen, die beiden USL-Teams aus Spokane, war eben eine Demonstration gegen die aktuellen politischen Ereignisse um die ICE Raids, also der Immigrationsbehörden, die Leute abführen. Und bei dieser Demonstration hat die lokale Polizeimacht diverse Dinge gezündet. Und da das Stadion nicht sonderlich weit weg ist und das gerade windig war, ist eine dieser Rauchwolken ins Stadion geweht. Und man sieht dann, ich glaube ungefähr in der 86., 88. Minute, wie dann die Fans aus der Region, wo die Wolken reinziehen, schnell verziehen und in die anderen Ecken des Stadions laufen. Und wenn man die Szene hört, dann hört man sehr deutlich die Fans auch mehrmals rufen, dass der Schiri das Spiel abpfeifen oder unterbrechen soll und darauf halt Bezug nehmen soll. Das heißt, außerhalb des Stadions irgendwo in der Nähe gab es diese Demonstration und man weiß nicht so recht, was in dieser Wolke war. Es war mindestens von Rauchbomben, aber es gibt halt auch Stimmen, die von Tränengas bis hin zu Pfefferspray quasi Bestandteilen dieser Wolke redet. So oder so beschissen für die Fans im Stadion, für die Spieler auf dem Platz, die davon auch eingenebelt worden sind und natürlich erst recht für die Demonstranten. Und ja, eine der Szenen, die man gerade mitleben muss, wenn man in den USA unterwegs ist oder lebt.
Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gespannt darauf, wie lange es dauern wird, bis auch die ersten Proteste innerhalb der USL unterwegs sind. In der MLS haben wir zum Beispiel in der Fanszene vom LAFC bereits erste Proteste. Erste Aktionen und witzigerweise auch auf den Demonstrationen sieht man auch LAFC-Fans, die mit entsprechenden Plakaten da die Demonstration unterstützen. Ich glaube, auch so nach so einer Aktion oder nach so einem Ereignis könnte auch das Auswirkungen auf die USL weiter haben, dass sich eventuell auch die Proteste dann in die Fanszene dort mit verlagern. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Und hoffen wir mal, dass jetzt nicht ständig irgendwelche Rauchbomben oder was auch immer in die Stadien ziehen.
Also ich weiß auf jeden Fall aus der Community der USL, dass die alle ziemlich angepisst sind aufgrund der ganzen Ereignisse. Und da sehr dagegen sind, auch demonstrieren, auch im Stadion ja auch schon teilweise Banner zeichnen und die aufhängen und dagegen Stimmung machen. Also da ist auf jeden Fall die Stimmung schon länger nicht gut, vor allem in den Communities. Ich finde es nur bezeichnend, wenn dadurch auch generell auch der Sport eingeschränkt wird. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, dass es jetzt schon bei den Nationalmannschaften Probleme gab. Und so hat der aktuelle Las Vegas-Torhüter, der auch bei Tampa früher spielte, Raiko Arozarena, der ist kubanischer Nationaltorhüter, und der hat jetzt die Reise für das spielentscheidende Quali-Spiel von Kuba nicht angetreten, weil er Angst hatte, dann nicht mehr zurückzukommen. Und Ähnliches passiert auch dann zum Beispiel für andere Nationalteams in der karibischen Region, wo die Spieler aus den USA kommen, die dann gesagt haben, nee, wir machen die Reise nicht mit, weil wir vielleicht nur Visas haben oder halt nicht zwingend wissen, ob wir zurückkommen aufgrund der lokalen Ereignisse. Und das finde ich äußerst unschön, um es mal sehr höflich zu formulieren und nicht zu politisch zu werden. Aber kriegt mal euren Scheiß zusammen, denn bei aller Liebe, ihr wollt nächstes Jahr eine WM ausrichten. Und wenn es jetzt schon anfangsweise bescheiden läuft, will ich mir nicht vorstellen, was dann kommt, wenn ja tausende Fans aus aller Welt kommen und sich dann mit den lokalen politischen Szenarien auseinandersetzen müssen, die wir gerade in Los Angeles und Co. sehen. Und daher äußerst unschön, mir tun die Leute ins Spokane-Stadion leid, die jetzt unfreiwillig mit der Wolke, der Schwade aus Rauch und wahrscheinlich auch noch augenreizenden Stoffen in Kontakt getreten sind. Äußerst unschön und unterm Strich, by the way, ein 1-1. Also Spokane und Schade trennten sich 1-1.
Ich erwarte aber ehrlich gesagt auch vom Schiedsrichter, wenn da plötzlich Dinge ins Stadion fliegen, die Einfluss auf die Atemwege oder die Augen haben, dass man dann so ein Spiel tatsächlich unterbrechen sollte. Eben auch dann, wenn Fans betroffen sind. Weil die gegebenenfalls ja auch medizinische Hilfe brauchen und man sich dann eventuell lieber auf diese Situation konzentrieren sollte und weniger auf das Spiel. Hoffen wir mal, dass es nicht nochmal passiert, und wenn doch, dann, wie gesagt, erwarte ich, dass da mehr Handeln vom Schiedsrichter kommt. Das kann nicht sein, dass die Partie dann einfach so weiterläuft. Aber damit wir nicht unnötig lange laufen, machen wir jetzt eine kurze Pause, lüften, damit der Rauch abzieht, und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir gehen jetzt in die USL Championship. Dort gehen wir mal in die Partie zwischen San Antonio und dem Las Vegas Lights FC. Wie sieht's denn aktuell aus? Welches Team würdest du als Favoriten nehmen? Gut, die Frage ist ein bisschen, die ist vielleicht nicht ganz so ernst gemeint, weil jeder sollte da eigentlich eine Vermutung haben. Oder etwa doch nicht?
Also mit Blick auf letzte Saison hätte ich gesagt, Vegas wäre der klare Favorit. Mit Blick auf diese Saison und auf die bisherige Leistung eines gewissen Antonio Nocerino hätte ich gesagt, San Antonio, auch mit verbundenen Augen, bolzt da irgendwo einen Ball rein. Unterm Strich würde ich sagen, ja, ist es auch so gekommen.
Und das vor allem recht schnell auch wieder. Und es ist ein bisschen wie in der Partie zuvor. Dort gab es ja in der fünften Minute einen Elfmeter durch große Dummheit. Hier haben wir in der 13. Minute einen Elfmeter. Jetzt nicht wahnsinnig große Dummheit, aber auch nicht besonders große Cleverness. Es gibt einen Foul im Strafraum, wenn man halt mit gestreckten Beinen voranrutscht und da in die Grätsche geht, ist ja das Risiko, dass der Ball schon weg ist, sehr hoch. Genau, das passiert ja an der Stelle. Und ja, gut, der Elfmeter wird verwandelt. Klare Geschichte. Also 1:0 für San Antonio nach 13 Minuten.
Ja, würde ich sagen, war auch okay in der Szene. Also weggeflext zu werden, ist halt das Dümmste, was du machen kannst. Und in der Szene halt auch noch völlig unnötig so früh. Es gab dann eine Szene, in der ein Ex-Hartford-Spieler positiv aufgefallen ist. Und das war Rhys Buckmaster. Seines Zeichens Verteidiger, der irgendwie bei 2 der 3 San Antonio-Tore offensiv aufgefallen ist. In der Szene legt er den Ball per Querpass von rechts in den Strafraum rein, Richtung des linken Pfostens. Luke Harkinson, der tatsächlich Offensivspieler ist, nutzt den perfekt vorgelegten Ball, um ihn aus kurzer Distanz ins Tor reinzunageln. Gute Vorlage von Buckmaster, die wirklich perfekt auf den Spieler geht und damit das 2:0 nach gerade mal gespielten 27 Minuten.
Ja, und dann bis zur Halbzeit ist eigentlich nicht mehr viel passiert, oder?
Nö, fand ich nicht. Also außer ein paar kleineren Szenchen war jetzt nichts dabei.
Dann gehe ich mal in die zweite Halbzeit und dort ist es vor allem in der 61. Minute eine Szene, die auch so ein bisschen, finde ich, die Problematik bei Vegas zeigt. Es ist für einen San Antonio-Spieler, ich habe mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, wer es war, sehr, sehr einfach, da an der Stelle 2 Verteidiger auszutanzen. Der eine rutscht weg, weil er mit viel zu viel Schwung in die Situation geht. Der andere, ja, der ist nicht wirklich ein Hindernis als solches und kann, ja, abziehen. Trifft in dem Fall mehr oder weniger den Torhüter, nicht ganz freiwillig, aber trotzdem prallt der Ball vom Torhüter ab. Aber San Antonio hatte ein bisschen Glück, weil Hernandez steht dort ziemlich gut, bekommt zufällig den Ball vor die Füße und kann dann das Tor machen. Er reagiert auch sehr schnell, sehr gut. Dementsprechend macht er das vernünftig, sodass es dann 3:0 steht.
Ja, Vegas merkte dann irgendwie, wenn wir das wenigstens ein Pünktchen haben wollen, müssen wir ja auch selber aufs Tor schießen. So gab es dann mehrere Chancen, wo Richard Sanchez im Tor von San Antonio halten konnte. Meine Lieblingsszene war tatsächlich in der 80. Minute, also 20 nach dem 3:0. Denn in den meisten Fällen hat ja der Torhüter Glück bei Schüssen. Entweder die gehen genau auf ihn rauf oder in seine Richtung, in die er eh unterwegs war, per Sprung- oder Laufbewegung. In der Szene sollte der Ball quasi von rechts ins Tor geköpft werden. Sanchez war auf dem Weg nach links und schafft es trotzdem, den Ball gegen die quasi Lauf- oder Flugrichtung gesehen noch rauszukriegen. War eine gute Parade. Ich glaube, sogar mit dem Gesicht hat er den Ball am Ende gehalten. Hat er gut gemacht, war eine schöne Parade aus kurzer Distanz, aus wirklich wenig Reaktionszeit. Und das war, glaube ich, seine dritte Parade in dem Spiel. Hat er gut gemacht und blieb auch am Ende bei einer weißen Weste. Denn San Antonio gewann mit 3:0, unterm Strich auch völlig verdient. Außer 1-2 kleinen Schönchen war da wirklich nichts zu sehen von Vegas.
Ja, und für Vegas läuft die Saison so gar nicht gut. Sie sind aktuell auf dem 10. Platz der Western Conference. Es gibt nur 2 Teams, die schlechter sind, nämlich Oakland und Lexington. Es hatte allerdings Konsequenzen für Vegas. Was ist denn passiert?
Der Trainer wurde entlassen. Also kurz nach dem Spiel, ich glaube Montag, Dienstag unserer Zeit, ist Antonio Nocerino gegangen worden. Der ja ehemalige, ich glaube, Nationalspieler von Italien hatte ja letztes Jahr beim Miami FC seinen ersten Trainerjob als professioneller Trainer und ist da katastrophal gescheitert. Bei einer kompletten Saison für Miami mit 0,33 Punkten pro Spiel im Durchschnitt. Wieso auch immer entschied sich Vegas, ihn als Trainer einzustellen. Und jetzt ist er mit einer Punkt-pro-Spiel-Bilanz von 1,13 Punkten aus 16 Spielen, ja, bereits wieder vorbei in Vegas. Ich bin ehrlich, ich habe es nicht verstanden. Also du holst einen Trainer, der nicht wirklich zwingend zum Spielstil passt, obwohl der Großteil des Kaders geblieben ist. Ein Trainer, der bisher noch nichts geleistet oder geliefert hat, was ihn für einen aufstrebendes Team wirklich qualifiziert hätte. Und von Berichten von diesem Jahr von Vegas-Fans hat er auch einen eher gruseligen Fußball gespielt, was auch so den Spaßfaktor im Zugucken angeht. Also für mich war es eine Katastrophe mit Ansage. Und so muss ich sagen, bin ich gespannt, wen Vegas jetzt aus dem Hut zaubert. Ob sie den Co-Trainer befördern, ob sie jetzt jemand Neues holen oder ob sie den nächsten Sanchez verpflichten. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass sie bereits 3 Trainer mit dem Nachnamen hatten.
Was man Vegas aber zugutehalten muss, aktuell haben sie 12 Punkte. Dementsprechend, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, gibt es noch 2 Teams in der Western Conference, die schlechter sind. Und in der Eastern Conference gibt es sogar 4 Teams, die schlechter sind als sie, was die Punkte angeht. Unter anderem Hartford und die Tampa Bay Rowdies. Und die sehen wir uns jetzt mal an, weil die mussten gegen Louisville ran. Und Louisville ist aktuell auf Platz 1 der Eastern Conference. Für die Tampa Bay Rowdies lief es logischerweise bis dato noch nicht ganz so gut in dieser Saison. Und wir schauen jetzt mal, ob es dann an diesem Wochenende geklappt hatte, endlich mal wieder Punkte zu sammeln. Wie findet ihr das Spiel an?
Ja, damit, dass es irgendwie sehr leer im Stadion aussah. Also klar, das Stadion ist ziemlich groß und auch bei angeblich 8000 Zuschauern sieht man da Lücken. Aber eigentlich kam es mir so ein bisschen vor, als gab es ein Stadionraumverbot, dass du nicht im Unterring sitzen darfst, weil die meisten Leute irgendwie im Mittel- oder Oberringbereich tatsächlich saßen. Fand ich ein bisschen kurios.
Ich vermute, weil die Tickets dort günstiger waren.
Ja, quasi mit Sichtbehinderung und weiter Entfernung ergibt Sinn. Aber ja, die Partie ging tatsächlich sehr früh schon positiv für die Heimmannschaft los. Denn es gab einen guten weiten Schlenzer von Adams in den Strafraum Richtung rechten Pfosten. Von dort wird der Ball per Kopf nach links weitergeköpft und sollte quasi am linken Pfosten reingehen. Und dort stand Philip Goodrum, seines Zeichens ehemaliger Vize-Torjägerkönig der USL, und muss den Ball am linken Pfosten aus 1 Meter nur noch in und hinter die Linie drücken. Macht er auch. Und so steht es dann 1-0 für Louisville durch Philip Goodrum.
Ja, und das dauert nicht ganz so lange, da fällt ein weiteres Tor. Und da sieht man auch ein bisschen die Problematik von Tampa. Eigentlich sind sie gerade im Aufbau. Und das sieht an sich bis dato gar nicht so schlecht aus. Aber der Ball geht nochmal zu einem Verteidiger zurück. Und der Verteidiger lässt sich sehr, sehr leicht den Ball von der Villa abnehmen. Und der fackelt nicht lang, macht einen kurzen Pass in den Strafraum und kann, beziehungsweise weil er eine gute Übersicht über das Spielfeld in dem Fall hat. Und in den Strafraum läuft einfach Ray Serrano, der natürlich jetzt ideal den Ball zugespielt bekommt aus kurzer Distanz und das Tor machen kann, sodass es 2-0 steht nach 16 Minuten. Da droht also eine Katastrophe.
Ich bin ehrlich, das war wirklich gut gemacht, aber halt also aus Sicht von Louisville. Der Rest war pff. Aber Ähnliches galt, fand ich, so ein bisschen für die Verteidigung von Louisville selbst in knapp 15 Minuten drauf. Denn mit der ersten wirklich sehr, sehr guten Torchance wird Pacius, der Stürmer von Tampa, einfach laufen gelassen. Er kommt Richtung Strafraum in einem Sololauf, dribbelt sich dann so ein bisschen in den Strafraum rein. Die Verteidiger wissen nicht so recht, sollen sie angreifen, sollen sie mitlaufen und drehen sich eher um den eigenen Kreis quasi, sodass er an den Spielern vorbeiläuft und den Ball mit Wucht aus kurzer Distanz rechts ins Tor nageln kann. 2-1, Anschlusstreffer für Tampa. Ich muss sagen, ich fand es eher nicht so gut verteidigt. Also, wenn da wie 3 Spieler sind, die sich eher erstmal selbst gegenseitig im Kreis laufen und dann verwirrt angucken und keiner wirklich den blocken kann oder zum Angriff übergeht, weiß ich nicht. War ein schönes, fast schon Synchronballett, aber nicht das, was ich als Innenverteidiger eher sehen würde.
Das stimmt. Hast du bis zur 80. Minute noch eine Szene?
Nö, tatsächlich nicht.
Ja, weil das Faszinierende ist, wenn man sich mal die Highlights ansieht von diesem Spiel, wird auffallen, nahezu. Die kompletten Highlights befinden sich alle in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit gibt es dann ein sehr, sehr langes Highlight irgendwie von einer Szene, in der gefühlt gar nichts zu sehen ist. Also es hat uns spannungstechnisch nicht ganz so vom Hocker gehauen. In der 80. Minute gibt es nochmal eine ziemlich gute Chance für Tampa. Die wird allerdings von drei Verteidigern auf der Linie geklärt. Ein bisschen oder kurzzeitig Chaos, aber letztendlich dann auch, wie gesagt, geklärt, kein Tor, sodass die Partie dann mit 3:0 endete. Ehrlich gesagt, auch ziemlich verdient. Nee, nicht 3:0, 2:1, Mensch. 2:1. Drei Tore sind gefallen, immerhin. So weit war ich nicht entfernt.
Ja, ich muss sagen, bei Tampa läuft es ja seit Ewigkeiten schon nicht gut. Also da kann man nicht mal sagen, dass sie eine schlechte Phase haben. Außer Phasen gehen jetzt über eine Saison fast schon. Denn letztes Jahr lief es schon nicht gut. Dann kamen ja die zwei Tornados dazwischen, die ja auch in Tampa Bay selber für Verwüstung gesorgt haben. Und bis heute ist es halt nicht besser geworden, auf dem Platz und grundsätzlich. Dazu noch die Geschichte, dass die Owner, die Tampa Bay Rays, überlegen, die Stadt zu verlassen. Ja, also man kann sagen, bei Tampa ist wirklich aktuell einiges, aber ich würde sagen, eher der Stöpsel aus dem Gummiboot gezogen worden. Unterm Strich, Louisville tut das, was sie tun müssen. Nicht sehr krass, nicht sehr flashy, aber man sieht halt, sie sind das alte Louisville. Sie gewinnen, sie holen Punkte, sie sind Tabellenführer. Bei denen stimmt quasi alles.
Und bei Tampa kann man sagen, selbst Hartford hat doppelt so viele Punkte wie Tampa.
Das muss ja sehr hart für sie sein.
ist aber auch falsch gewesen, weil Tampa hat ja sogar schon 5 Punkte. Pardon. Hartford hat nur 6. Ich hatte mich versehen. Ich dachte, sie haben nur 3 Punkte. Aber okay, aber trotzdem, sie sind schlechter als Hartford. Und das ist schon unangenehm. Da läuft einiges falsch bei Tampa. Ja, und ansonsten haben wir jetzt noch eine interessante Geschichte. Weil manchmal laufen Sachen doof. Manchmal sind Informationen irgendwie schwer zu bekommen. Man muss da nochmal nachfragen. Und dann passieren Geschichten, die sind irgendwie gar nicht so richtig nachzuvollziehen, was denn da tatsächlich der Fall war. Und während wir eine Boulevardzeitung mit 4 Buchstaben, dann würden wir jetzt eine Schlagzeile schreiben und die würde lauten: Social Media Direktor blockiert. Aber was ist da passiert? Was hast du angestellt? Denn du wurdest blockiert von einem Social Media Direktor.
Ja, die Thematik ist wirklich kurios. Ich gebe erst mal den Kontext. Die USL, wie ihr wisst, überträgt ja die Spiele für alle Menschen außerhalb Amerikas und der Region auf dem YouTube-Kanal. Und dort werden die Livestreams in der Regel Anfang der Woche immer hochgestellt, dass man dann sich dann das markieren kann, sich benachrichtigen kann und so weiter. Und mir fiel halt relativ früh auf, ich glaube am Dienstag war es schon, dass alle Spiele am Wochenende da sind. Also Super League, Championship, League One, außer einem. Und das ist das Spiel von Portland Hearts of Pine gegen Union Omaha. Auf der einen Seite bin ich natürlich, wie ihr wisst, Hearts of Pine Fan. Das heißt, für mich war da auch noch eine persönliche Verbindung zu. Zum anderen fiel mir auf, das Spiel fehlt. Und normalerweise, wenn dem so ist, dann hat irgendjemand einen Fehler gemacht, dass das Spiel zwar da ist, aber du quasi über den Spieltagsbericht reingehen musst und dann auf einen nicht gelisteten YouTube-Link kommst. In diesem Fall wurdest du bald direkt auf den YouTube-Kanal zurückgeleitet, wo es ja das Spiel gar nicht gab. Ich dachte mir, okay, komm, kann mal sein. Ich habe dann einen Tweet verfasst, einen sehr höflich geschriebenen. Habe gesagt, also quasi @USLeagueOne, es gibt ein Problem auf eurem YouTube-Kanal, wo ihr ja die Spiele für alle internationalen Fans zeigt. Alle Spieler sind da, außer dem Spiel von Portland gegen Omaha. Bitte macht doch mal was. Hab einen Tag gewartet, nochmal nachgeguckt, hatte sich nichts verbessert, schrieb den Tweet und hab den Tweet retweetet und hab dann quasi geschrieben, Tag 2, bitte noch immer noch keine Änderung. Jetzt kommt der Unterschied. Ich habe neben der League One den Social Media Direktor des USL Hauptquartiers quasi dazu gesetzt. Zum einen, weil er mir auf Twitter selber gefolgt ist Zum anderen, weil ich dachte, es könnte ja genau sein Bereich sein. Weil gewissermaßen sind ja Livestreams auch Social Media. Oder er guckt auf Social Media nach. So, das war war der Kontext. Ich gucke dann ein paar Stunden später nochmal nach, ob es irgendwie eine Änderung gab. Und sehe, dass mich der nette Herr, dessen Namen ich nicht nenne, blockiert hat. Und ich habe keine Ahnung, warum. Weil weder bin ich ausfällig geworden, noch habe ich ihn beleidigt, noch habe ich irgendwie 80.000 Spam-Tweets abgesetzt. Ich habe lediglich gefragt, warum das Spiel noch nicht da ist und ob sie das vielleicht fixen könnten. Und habe ihn dann quasi in CC gesetzt, wie man so schön auf einer Off-Mail-Basis sagen würde. Und das ist jetzt das zweite Mal in ein paar Monaten, wo mir aufgefallen ist, dass die USL stellenweise sehr dünnhäutig ist. Denn vor ein paar Monaten hatte Nicholas Murray was gepostet. Das ist quasi der offizielle Schreiberling der USL, der für die meisten Webseitenartikel und Power-Rankings zuständig ist. Wir hatten eine ganz normale Unterhaltung und er hat mich sehr, wie formuliere ich es, von oben herab behandelt, nach dem Motto, du bist doch voll doof, ist doch nicht mein Problem, wenn du das nicht raffst. Und ich finde es ein bisschen komisch, dass wenn du höflich Nachfragen stellst oder um Hinweise bittest, dass was nicht stimmt, dann Leute entweder sehr, sehr beleidigt reagieren oder dich gleich blocken. Und wo ich mir dann gestern dachte, Kollege, du bist der Direktor der Social Media Abteilung der USL. Ist es nicht zum einen dein Job, dass du dich um Social Media Dinge kümmerst? Und vor allem, warum folgst du mir seit Monaten, um mich dann bei der erstbesten Gelegenheit zu blocken, wenn ich dich was wegen Social Media frage? Und zweitens dachte ich mir so, helfen kann auch nicht deine Kernkompetenz sein, wenn du so direkt reagierst. Aber hey, eine positive Geschichte gibt's. Ein paar Stunden später war auch dann der Livestream für Portland gegen Omaha auffindbar. Ja, ich find's kurios, weil weder habe ich beleidigt, noch habe ich gespammt. Ich habe nur höflich gefragt, ob sie den Fehler beheben können. Um dann festzustellen, dass es noch einen neuen Fehler später gab, weil sie sich geirrt haben. Also kurios, jeder Mensch macht Fehler, völlig nachvollziehbar. Aber wenn Leute plötzlich Leute blockieren und beleidigt reagieren, wenn man sie höflich darauf hinweist, dass was nicht vollzählig ist oder das, was nicht stimmt, finde ich es ein bisschen seltsam. Dieses leicht arrogante Elfenbeinturmgehabe von wir sind unfehlbar, du bist der Doofe, anstatt irgendwas zu beheben oder wenigstens zu sagen, aha, habe ich gesehen, danke. Hätte ja voll ausgereicht.
Neuer Hashtag also Free Shadow Wolf.
Solange mich die Ligen nicht blocken, ist mir das relativ egal, was der eine Social Media Hansel da macht, aber ich fand es einfach irgendwie sehr kurios, weil die mich direkt blocken, ohne jeden Grund, weil ich ihn höflich gefragt habe, warum das so ist. Okay, why not?
Tja, wir werden sehen, wer dich bis nächste Woche alles blockiert hat. Hast du ansonsten noch was?
Ja, eine kleine Werbung in eigener Sache, die euch gefallen könnte. Denn, wie ihr wisst, haben Anne und ich zu Dezember 23 unseren Deutschen im Tor von Phoenix interviewt, also Patrick Rakowski. Und jetzt hatte ich letzten Sonntag die Gelegenheit, ihn noch einmal zu interviewen. Und zwar für meinen englischen Solo-Podcast, um quasi so ein bisschen, mal wieder in Kontakt mit ihm zu treten und ein paar, generelle Dinge über die USL, ihn selbst und, ein bisschen schöne Sachen zu besprechen. Wer also gern wissen möchte, was so in den letzten anderthalb Jahren passiert ist oder generell Lust hat, mal die Sicht eines deutschen Spielers in der USL zu hören, dem kann ich gerne meine neue Folge vom Lights Out Talk empfehlen. Da hatte ich eben Patrick Rakowski zu Gast und bin sehr dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat. Deswegen für den Fall, dass ihr es hören wollt, guckt gerne in die Podcast-Beschreibung oder auch meinen Podcast selber vorbei. Und an der Stelle sollte Patrick mal wieder zuhören, was er hier ja gerne macht. Grüße gehen auch nochmal raus an dieser Stelle.
So ist es. Dann soll es das für diese Woche gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann haben wir einen USL Super League Champion. Und wir schauen mal, wie es in den anderen Ligen aussieht und, von wem Wolf sonst noch so geblockt wurde. Habt eine erfolgreiche Woche und bis nächste Woche.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.